Radio Anekdota ist ein orales Archiv als Podcast von Alexandra Trostowska und Antonia Zwittich. Gesammelt werden Geschichten von Personen mit Migrationshintergrund, die aus Südost- und Osteuropa stammen und heute in Österreich leben. Sie erzählen von ihrem Leben vor und nach der Migration. So wird dieser Erfahrungsschatz sicht- und hörbar für Personen der zweiten Generation, aber auch für jene, die andere oder keine Migrationsgeschichte in ihren Familien haben. Dieses Gespräch ist Teil der Kooperation mit dem Oral History Projekt Menschenleben und ist in voller Länge in der österreichischen Mediathek archiviert.
Gut, die Entscheidung ist gefallen, der Onkel nimmt mich mit und ich veröffentliche das mit meinen Freunden, Schulfreunde und so weiter. Und wenn wir, weil den Tag, an dem ich in Österreich angekommen bin, weiß ich genau, das war der 14. Oktober, bin ich in Schwarzach St. Veit in Salzburg angekommen mit dem Zug. Das heißt, wir sind wahrscheinlich, keine Ahnung, nicht ganz zwei Tage davor vom Dorf losgefahren. Und zwar fast mit 20 weiteren Menschen, mein Vater, meine Mutter, der Onkel sowieso, mein Bruder, die Familie vom Onkel, noch einige Nachbarn, sind wir mit dem Traktor über die Bergstraße in die kleine Stadt gefahren, nach Pazarjuk. Von dort sind wir mit einem kleinen Dolmusch, mit einem kleinen so Sammelbus, ist in der Türkei sehr gängig, früher war das sehr gängig, sind mit so einem Dolmusch nach zu dem großen Staat Antep gefahren, war ungefähr 60 Kilometer entfernt und jetzt ist fast 1,5 Millionen Stadt, und von dort dann mit einem großen Bus nach Istanbul gefahren, 24 Stunden lang. Und dann müssten wir noch einige Stunden fast eine Nacht in Istanbul verbringen, da wir noch einige waren, weil einige Freunde, Arbeitskollegen von meinem Onkel haben sich alle in Istanbul getroffen, die im Urlaub waren, gemeinsam so quasi in die Türkei auf Urlaub gefahren sind und wieder gemeinsam sich in Istanbul getroffen haben und von dort gemeinsam nach Hause, nach Vorarlberg gefahren sind. Dann waren wir ein paar Leute, die aus den verschiedenen Provinzen nach Istanbul gekommen sind. Dann haben wir irgendwie, ja, in einem Hotel zu übernachten war sehr beängstigend. Ja, also so irgendwie, wir sind viele Leute, wir kennen uns nicht aus, Istanbul, wir müssen irgendwie alles perfekt können und so weiter. Sind wir in einem Park, haben wir, bis in der Früh sind wir in einem Park, haben wir uns aufgehalten. Und dann haben wir unsere Ticket besorgt und so weiter. Und dann mit dem Zug, der nach München fuhr, Richtung Österreich, über Bulgarien, über Ex-Jugoslawien und eben dann über Villach, glaube ich, nach Österreich und dann weiter nach Schwarzach St. Veit. In Salzburg sind wir eben umgestiegen. Der Zug nach München ist weitergefahren. Wir müssten noch ungefähr drei Stunden auf den Zug nach Bregenz warten. Und wir hatten alles, was wir zum Essen hatten, im Zug natürlich schon gegessen. Wir hatten nichts, wir hatten Hunger. Und ein Cousin von mir, habe ich jetzt vergessen zu sagen, lebte auch in Vorarlberg und der war auch mit. Ja, ein Cousin von meinem Vater. Und er hat gesagt, ja, holt was zum Essen. Dadurch, dass er mit einer Vorarlbergerin irgendwie so eine Beziehung hatte, hat er Leberkäse gegessen, ja, damals. Wusste ich natürlich nicht, später habe ich alles erfahren. Das war angeblich für ihn so ein leichter, so in der Früh so eine Jausi. Dann ist er mit einem großen Leberkäsestück zurückgekommen, mit frischen Semmeln und mit Cola. Und das war das erste so quasi Nahrung, was ich zu mir genommen habe. Und diese Geschichte vergesse ich nie, weil ich dadurch ein leidenschaftlicher Leberkäse-Esser oder, wie sagt man, Genießer geworden bin. Es gibt ja in Wien Leberkäse-Peppi. Ja, die haben 3 Stellen in Wien und ich habe alle 3 Stellen schon besucht. Den Geschäftsführer habe ich kennengelernt. Mit ihm habe ich ein Foto gemacht und ich habe auch diese Geschichte ziemlich ausführlich auf Facebook geteilt. Ja, und es hat ihm so gut gefallen und wir sind wahnsinnig auch wirklich auch gute Freunde geworden. Ja, gut. Dann haben wir unser Leberkäse gegessen, haben wir noch auf den Zug gewartet und noch einmal, keine Ahnung, 9 Stunden, 8 Stunden gefahren, sind wir in Bregenz in der Früh angekommen. Dann haben wir ein Taxi genommen von Bregenz nach Fussach gefahren, das ist eine kleine Ortschaft am Bodensee, an der schweizerischen Grenze. Mein Onkel hat in Hart bei der Firma Alpla gearbeitet, aber eben in Fussach gewohnt, in einem Arbeiterheim, einem kleinen Arbeiterheim. Die ersten 2 Wochen habe ich dort verbracht und dann hat mein Vater in einem anderen, mein Onkel in einem anderen Arbeiterheim 2 Betten gefunden, nicht ein Zimmer, sondern 2 Betten gefunden, die in der Nähe von seiner Firma war. Dann sind wir so quasi umgezogen von Fussach nach Hart, wobei Fussach auch so Hart gehört, ja. Und ich komme an, es ist nach ein paar Wochen gab es dann auch Schnee. Ich war sehr überrascht, auch sehr verwirrt, dass alle entweder immer schlafen, die anderen gehen arbeiten. Also nur am Sonntag kommen diese Menschen, diese ungefähr 10 Menschen, 10 Männer aus der Türkei, Kurden, Türken, die zusammengewohnt haben, zu dritt, zu viert in einem Zimmer, also nur Betten so quasi bezahlt haben, weil diese Menschen Schicht gearbeitet haben, ja. Das war für mich irgendwie unvorstellbar. Also, dass unter der Woche kaum Menschen sich in der Gruppe, in der kleinen Küche getroffen haben. Gut. Erster Tage, totaler Schock, totale Überraschung und Verwirrung und Unsicherheit. Was mache ich eigentlich hier? Ich traue mich nicht, wenn keiner zu Hause war. Ich war der Einzige, der halt dann immer zu Hause war, habe ich mich nicht getraut, irgendwie rauszugehen, weil ich Angst hatte, na, was ist, wenn irgendwelche Menschen jetzt mich auf irgendwas ansprechen und, und. Eben nach 2 Wochen sind wir dann umgezogen, wieder in einem Arbeiterheim, aber dann mehrere, fast 20 Männer aus der Türkei, die in verschiedenen Firmen in der Nähe gearbeitet haben. Und ich in diesem Heim fast der Laufbursche war, hol für mich Zigaretten, hol für mich das Brot, hol für mich die Zeitung und so weiter. Mein Onkel hat natürlich vom ersten Tag weg versucht, müsste er, weil er mich mitgenommen hat, er müsste jetzt die Behördenwege erledigen, hat er sich natürlich alles herumgefragt. Und einen inoffiziellen Dolmetscher, es gab in Vorarlberg 3 Dolmetscher mit beeideten Dolmetscher, die einen Stempel hatten. Aber dann gab es noch ein paar Leute, die zwar halbwegs gut Deutsch konnten, aber keine offizielle Dolmetscher waren. Die Dolmetscher waren wie die Lehrer im Dorf, ja, in Kurdistan, in der Türkei, dass diese Dolmetscher für uns alles waren. Die waren Politiker, die waren Ombudsmänner, die haben alles gewusst. Die haben gewusst, was man machen muss, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Und damals müssten alle Dokumente übersetzt werden. Die haben übersetzt. Später habe ich dann manche Übersetzungen angeschaut, die waren gar nicht so richtig. Aber trotzdem, die Behörden waren froh, dass sie zumindest ungefähr gewusst haben, ja, wie die Dokumenten ausschauen auf Deutsch und so weiter. Mein Onkel hat eben einen Dolmetscher gefragt, was er jetzt für seinen Neffen machen soll. dann hat der Dolmetscher gesagt, gut, der erste Schritt ist, du musst ihn mal in einer Schule anmelden, damit er ein ordentlicher Schüler ist, dass er vielleicht 2-3 Monate in die Schule geht, um eine Bestätigung zu holen. Mit dieser Bestätigung können wir weitermachen. Gut, der Onkel ist in Hart in die Hauptschule gegangen, Riesengebäude für mich, wobei ich jetzt, wenn ich die Schule sehe, ist eine kleine Schule. Aber damals war für mich, boah, hey, eine Riesenschule, hunderte von Kindern. Und in dieser Schule waren nur 2 türkischsprachige Kinder. Jetzt sind über 50% türkischstämmige Kinder in dieser Schule. Und ich müsste halt, ja, okay, das erste Gespräch, mein Onkel mit dem Direktor natürlich, ich saß neben ihm und mein Onkel sprach Deutsch, aber später habe ich dann irgendwie gesehen, dass mein Onkel wirklich sehr, sehr gebrochenes Deutsch spricht und oft auch unverständlich ist. Aber angeblich hat er halt unseren Anliegen dem Direktor so gut erzählt, dass der Direktor dann zum Schluss gesagt hat, gut, wir werden ihn so quasi aufnehmen. Und der nächste Wunsch war natürlich, ja, in einer Klasse, wo ein türkisches Kind ist, dass so quasi mein Neffe, wenn er irgendwie Schwierigkeiten hat, dass das türkische Kind irgendwie sprachlich ihm hilft, ja. Dann kam ich in 2E, in eine zweite Hauptschule, Schulklasse, und der Hayrola, ein 2 Jahre jünger als ich, ich war überhaupt in der Klasse mit 15 der Älteste, alle anderen waren jünger, und der Hayrola war so ein, für mich so ein Mutterkindchen, ja, der hat sich überhaupt nicht getraut, der hat immer sich geschämt und der wollte mir nicht näher kommen und ich bin, weil mit dem Sakko von meinem Onkel bin ich in die Schule gegangen. Dieses Sakko war größer und ich war noch irgendwie sehr dunkel, weil ich von einem Gegend komme, wo viel Sonne war und überhaupt nichts passte, keine Klamotten, die Friseur und die Jacke und so weiter, nichts passte zur Schule, ja, und deshalb hat der Hayrola, der natürlich fließend Deutsch gesprochen hat, sich geschämt, für mich zu übersetzen in der Klasse. Also, die Schule war für mich ein Qual, ein richtiges Qual. Und ich bin 3 Monate in die Schule gegangen bis Anfang Februar 1977. Ja. Mitte November habe ich mit der Hauptschule begonnen. Ich bin aufgenommen worden, komme in die Hauptschule und am ersten Tag habe ich mir gedacht, verdammt noch mal, dieses Trauma habe ich einmal erlebt und jetzt noch einmal. Ja, ich komme in die Schule, ich kann kein einziges Wort Deutsch und ich kenne niemanden und alle rennen von mir weg und alle sind so quasi fremd. Ich bin fremd für diese Menschen, weil ich dasselbe auch im Dorf schon in der Volksschule hatte. Also es wiederholt sich, diese Trauma, ja, diese Angst wiederholt sich. Und ich war wirklich immer täglich sehr traurig. Und in diesen 3 Monaten habe ich mindestens 3-4 Wochen die Schule geschwänzt. Vom Heim bis in die Schule, vielleicht 15 Minuten müsste ich gehen. Und in der Mitte war eben die große Kirche am See. Ich habe mich hingesetzt vor der Kirche, habe ich auf den See geschaut und geweint und geweint. Und nach 2-3 Stunden bin ich wieder nach Hause gegangen. Gut, nach ungefähr 3-3,5 Monaten, dann war es soweit, hat der Dolmetscher gesagt, na ja, jetzt kannst du zu dem Direktor gehen und sagen, ich brauche eine Bestätigung, eine Schulbestätigung, damit ich bei der Fremdenpolizei in Bregenz um die Aufenthaltsgenehmigung ansuche. Habe ich diese Bestätigung bekommen. Nach einer Woche ungefähr, nachdem die Fremdenpolizei meine Bestätigung angenommen hat, habe ich sofort die Schule verlassen. In dieser Klasse gab es 3 Menschen, die ich nie vergessen werde. Namentlich auch nicht. Der Hayrola, der eigentlich mein Dolmetscher sein sollte, aber immer weggerannt ist und ich irgendwann einmal einen Hass auf ihn hatte, einen Wut. Ja, hey, komm, übersetze mal hin und wieder, ja. Und ich war nur in der handwerklichen Stunde immer aktiv. Sonst habe ich immer zugehört. Nichts machen können. Ich habe nicht schreiben können, ich habe nicht sprechen können. Es gab drei Menschen, einen Silvio, den ich dann nach 45 Jahren wieder gefunden habe. Vor 3 Jahren habe ich den Silvio wieder ausfindig gemacht. Weil dieser Silvio erstens einmal der Kabarettist der Klasse war, immer so, sich so bewegt hat, dass man immer lachen kann und immer so lustig, und er hat immer so irgendwie nahe gekommen, der hat versucht, mich zum Lachen zu bringen. Der Silvio, der, glaube ich schon, dass er schon damals wusste, was in mir los ist, was in mir sich abspielt. Also diese Sehnsucht, diese Unsicherheit, diese traurig zu sein und so weiter. Und er hat eben immer versucht, mich zum Lachen zu bringen, weil ich kaum gelacht habe. Dann gab es eine zweite Person, eine Judith, die ich auch nach 45 Jahren über den Silvio ausfindig gemacht habe, in die ich mich verliebt habe. Einfach so, ja. Also ich habe weder ihr was gesagt, noch irgendwie näher gekommen aus Angst. Aber sie war für mich, ja, das Mädchen, ja. Ich habe mich einfach vom Fernen mich in sie verliebt, die dritte und die, und eben der dritte Person, eben die der Heirula. Nach 3,5 Monaten habe ich die Bestätigung bekommen, habe ich sofort die Schule verlassen. Ich habe die Schule gehasst, weil eben diese 3 Monate waren für mich wirklich, wirklich, also sehr schlimm. Ich werde in meinem Leben nie vergessen. Okay, mittlerweile lache ich darüber. Mittlerweile, okay, das ist ein Teil der Geschichte. Es ist halt so gekommen, das müsste auch so kommen. Aber es war unverträglich, ja. Unerträglich. Gut, dann ging's weiter. Dann habe ich ungefähr 2-3 Monate hat es gedauert, bis die Fremdenpolizei in meinem Pass eine Aufenthaltsgenehmigung bestätigt hat, eingetragen hat. Und der nächste Schritt war natürlich, übrigens, wir haben diesen Dolmetscher, 5.000 Schilling damals, keine Ahnung, 3, vielleicht 400 Euro damals für seine Mühe gegeben, also so für seine Arbeit, weil er hat diese Bestätigung, eine Frau, die bei der Fremdenpolizei arbeitete, weitergegeben. Vielleicht haben sie auch dieses Geld unter sich geteilt, keine Ahnung, ja, von mir aus, mein Gott, ja, jetzt kann man darüber lachen, jetzt ist verjährt, jetzt kann niemand mich auslachen oder anzeigen, dass ich irgendwie bestochen habe. Gut. Und dann, nach 3 Monaten bekomme ich die Aufenthaltsgenehmigung. Der nächste wichtige Schritt war, dass mein Onkel mit diesem Pass dann zu seiner Firma gegangen ist und ein Personalchef gesagt hat, okay, jetzt ist mein Neffe fast 16,5 und er würde gerne bei uns in der Firma arbeiten. Damals haben die Firmen wirklich, damals war natürlich Arbeit in Hülle und Fülle, ja. War sehr, sehr, also die Firmen haben sogar voneinander Menschen so quasi weggeschnappt und so weiter, ja. Wenn sie ein paar hundert Schillinge mehr bezahlt haben, dann sind die Leute zu der anderen Firma gegangen. Gut, es hat nicht lang gedauert, dass dieser Personalchef sich entschieden hat, der Ali Gedik, der zweite Ali Gedik, kriegt von uns eine Arbeitsbewilligung. Somit habe ich im Juli, nachdem ich, 77 und so quasi 16 Jahre voll hinter mir hatte und arbeiten dürfte, wahrscheinlich nach österreichischen Gesetzen, weiß ich nicht, weil es auch irgendwann einmal so ein Thema war. So habe ich begonnen in der Fabrik. Wir hatten, es war eine große Fabrik mit 500 Mitarbeiterinnen. Wir haben so Plastikflaschen, Kanister, große Kannen und so weiter produziert durch so Maschinen. Es gab kleine Flaschen, große Flaschen und Kanister und so weiter. Und bei den kleinen Flaschen gab es so ein Fließband und mehrere Maschinen haben ihre Flaschen auf diese Band, nachdem sie geformt haben, runtergelassen und dann kamen die Produkte, mehrere unterschiedliche Flaschen mit mehreren Farben, mehrere Größen. Jeder hat gewusst, 3-4 Leute auf einer Seite, 3-4 Leute gegenüber, Band ist in der Mitte und jeder hat gewusst, je nachdem, ob die Flasche leichter zum Saubern machen war und so weiter, 2-3 Flaschen oder 2 Flaschen oder 4-5 Flaschen. Jeder hat gewusst, welche Flaschen ihm gehören. Haben wir rausgenommen, sauber gemacht, reingeschaut, ob irgendwelche Löchchen gibt und so weiter. In den Schachtel haben wir dann geschlichtet. In dem Heim, wo ich wohnte, bevor ich mit der Arbeit begonnen habe, war ein großes Problem, sich zu waschen, also sich zu baden, duschen und so weiter. Es gab nichts in diese Richtung, weder ein Bad noch eine Dusche, nichts. Eine sehr kleine Küche für fast 20 Menschen und ein einziges Klo. Und was wollte ich jetzt? Genau. Während ich noch nicht gearbeitet habe, hat mein Onkel und der Cousin von meinem Vater haben im selben Firma gearbeitet, bei Firma Albler. Sie haben mich immer in der Woche 2-3 Mal heimlich mitgenommen über den Lager von hinten, weil mein Cousin hat im Lager gearbeitet. Ich bin durch den Lager reingekommen, habe mich reingeschlichen, immer in der Nacht, weil das Büro und so weiter vom Büro war niemand da, nur die Mitarbeiter und Vorarbeiter und so weiter, Nachtschicht, Vorarbeiter und so weiter. Und die haben nicht viel aufgepasst und viele Teile waren auch so. Und so hat man mich mitgeschleppt und heimlich bin ich reingekommen. So habe ich mich fast von Oktober bis eben Juli habe mich heimlich in der Firma geduscht. Und es war immer mühsam. Erstens mühsam, man muss so viel mitnehmen und so weiter. Und zweitens, na, was ist, wenn du erwischt wirst? Ja, du kriegst, es kann wirklich gefährlich werden, dass ich nicht aufgenommen werde. Und zweitens, für meinen Cousin wäre das nicht gut, weil er mich immer heimlich reingenommen hat. Und ich war glücklich, wie ich dann begonnen habe, dass ich frei duschen konnte, ohne Angst und einfach so lange drinnen bleiben dürfte, wie lange ich will. Ja? Das war wirklich ein Luxus. So. Und dann beginne ich mit der Fabriksarbeit. Wow, wow, wow. Damals unter den Menschen aus der Türkei, wenn man jetzt so quasi gefragt hat, irgendwo am Bahnhof oder so sich getroffen hat am Sonntag, dann hat man gefragt, İşçi misin, Tourist misin? Das heißt, bist du Arbeiter? Oder bist du noch ein Tourist? Tourist heißt nicht derjenige, der irgendwie auf Urlaub gekommen ist in Österreich, sondern der Tourist ist, der noch nichts hat, der keine Aufenthaltsgenehmigung hat, der keine Arbeitsbewilligung hat, der unter Umständen vielleicht auch illegal ist. Ja? Dann war ich vorher ein Tourist und jetzt bin ich ein Arbeiter. Das war so eine Riesenkarriere. Vom Landarbeiter kommst du von Kurdistan nach Österreich, dann bist du Fabriksarbeiter, du hast ein geregeltes Arbeit und du hast ein Einkommen, du hast Geld, du kannst dir was kaufen, du kannst auch die Familie unterstützen. So begann dann mein Berufsleben, in dem ich wirklich die ersten Jahre wie ein Wahnsinniger gearbeitet habe. Am Anfang, ein Jahr lang, haben sie nicht erlaubt, dass ich in Nachtschicht arbeite, weil durch Nachtschicht hat man halt ein bisschen mehr verdient, ja. So den Zuschlag, Nachtzuschlag hat man bekommen. Und dann war ich auch glücklich, dass ich dann Nachtschicht arbeiten durfte, damit mein Gehalt um 500, um 1000 Schilling mehr wird. So, dann habe ich halt nach einer Weile dem Onkel eine Summe Geld zurückgegeben, obwohl er nicht unbedingt wollte. So quasi, hey, jetzt arbeite ich, jetzt habe ich ein Einkommen, jetzt habe ich Geld, danke dir. Und dann habe ich halt etwas ihm zurückgegeben. Und dann die ersten 8, 10 Jahre, alles, was ich verdient habe, alles, was ich gearbeitet habe, habe ich immer an die Familie geschickt. Ich habe zum Beispiel 2 kleine Kredite genommen in den 70er Jahren, Anfang 80er Jahren, und einen großen Kredit genommen. Der große Kredit war für die Familie, um mit einer anderen Familie im Dorf gemeinsam einen Traktor zu kaufen. Und ein kleiner Kredit war für das Haus, was sie dann 1985 gebaut haben, wo jetzt ein Ruine ist, verlassen, kein Mensch ist drinnen, nicht nur in dem Haus, sondern auch im Dorf sind 90% der Menschen ausgewandert. Und ein Kredit für die Hochzeit von meinem älteren Bruder, einen kleinen Kredit, habe ich genommen. Dieses Arbeitsleben war am Anfang natürlich sehr spannend, weil ich eben dadurch eigenes Geld verdient habe. Aber nach ein paar Jahren habe ich auch gemerkt, wie schwer, wie schwierig es ist, als 16-, 17-, 18-Jähriger voll Schichtarbeit zu arbeiten, in der Fabrik zu arbeiten und noch dazu eigentlich auch sehr stark Rassismus erlebt hat. Dieser Rassismus war nicht so offensichtlich, aber es war, damals war ich glücklich, dass ich halt arbeite, aber später habe ich gemerkt, die Maschine, die ich betreue, an der ich arbeite, alleine von den Geräuschen habe ich gewusst, was die Maschine hat, welche oder wo was fällt. Aber über mich stand ein Vorarbeiter, es müssten immer ein Vorarlberger sein, ja. Ein Vorarlberger, der vielleicht jetzt vor 2 Monaten begonnen hat, in der Lager oder in der Produktion. Aber da brauchte man dann bei 3, 4 Fließbänder einen Vorarbeiter, der immer herumgeht und alles kontrolliert und schaut, dass wir nicht längere Pausen machen und. Das müsste immer ein Vorarlberger sein. Und dieser Druck, diese Unterdrückung, diese im Endeffekt auch diese Ausbeutung, wie billig wir gearbeitet haben, wie schwer wir gearbeitet haben, wie fleißig wir gearbeitet haben, wie Angst wir hatten, einmal auch krank zu werden, ja? Und nicht nur krank werden, okay, wenn ich krank war und überhaupt nicht mehr arbeiten konnte, dann bin ich halt zum Arzt gegangen, der Arzt hat mir krank geschrieben. Aber dann hatte ich dann vom ersten Tag weg, dachte ich schon an den ersten Tag, wenn ich wieder beginne zu arbeiten, nach einer Woche, nach 10 Tagen, weil du kommst rein, das Erste, was du hörst, der Vorarbeiter oder die anderen Vorarlberger, die irgendwie eine Funktion haben, hey, der Urlauber, der Kranke kommt zurück, hey, ja, und so weiter und so fort. Und das macht natürlich, das macht alles kaputt, ja, du hast Angst, du hast, während du krank bist, hast du Angst. Du musst immer versuchen, irgendwie, ja, immer der Beste zu sein, immer besser zu sein. Und das vergleiche ich auch mit der Geschichte von Kurden und Türken, dass wir immer nicht wir sein dürften, sondern immer andere sein müssten, ja. Du bist ein Kurde, aber du musst ein Türke werden. Du bist ein Alevit, du musst aber ein Moslem werden. Du bist ein Arbeiter, aber du musst ein besserer Arbeiter. Du lebst in Vorarlberg, aber du musst auch ein besserer Ausländer werden. Immer musst du versuchen, in der Nachbarschaft, im Alltagsleben, in der Fabriksleben, überall musst du aufpassen, dass du nicht Falsches sagst, dass du nicht irgendwie Falsches machst. Du musst immer mehr gefordert als die anderen. So, und diese, also eben nach ein paar Jahren sehe ich, aha, das ist gar nicht so einfach, das ist gar nicht so eine große Freude, eine Arbeit in einer Fabrik zu haben, wo du täglich und das 6 Tage in der Woche und noch dazu versuchst, Überstunden zu machen, damit du mehr verdienst und damit die Familie mehr unterstützt. So ging es dann jahrelang. Dann bin ich halt von dieser Firma zu anderen Firmen gegangen, es war auch nicht besser. Zuerst war Plastikkunststoff, dann war Metall, dann war Lager bei Gebrüder Weiß, 5 Jahre Stapler war, bin ich gefahren, 1 Jahr bei Firma Doppelmeier in Vorarlberg bin ich Kran gefahren. Ich war 1-2 Jahre, glaube ich, in Firma Sumtobel-Leuchten, das ist so Weltunternehmer, diese große, stolze Firmen, Weltmarke, dann siehst du, wie sie die Menschen in der Fabrik behandeln, ja? Und wie sie eigentlich auch unterdrücken und ausnützen und. Gut, dann ging's eben so weiter. In den Anfangsjahren war natürlich auch diese Sehnsucht, so Fremdsein war nicht 90%, sondern 100% zu spüren. Ja, also du warst ein Fremder, du kannst die Sprache nicht, du kennst die Kultur nicht, du auch Leben, also auch Essenskultur, Lebensmittel waren mir voll fremd und alles in Verpackungen und alles mit Groschen gerechnet und an der Kasse fällt 10 Groschen, da musst du irgendwie suchen und suchen. Viele Dinge, die mir fremd waren. Also ich war täglich mit so vieles konfrontiert, was für mich also wirklich schmerzhaft fremd war. Ja? Und mein einziger Trost in den ersten 2-3 Jahren waren die Briefe. Briefe schreiben, immer Briefe schreiben. Und dann mit großer Sehnsucht, mit großer Neugier auf die Antwort warten. Und wenn es einmal ein dicker Brief war, wenn man gespürt hat, es ist irgendwie was anders drinnen, dann macht man auf, es ist ein Foto auch drinnen oder es ist eine Karte, Postkarte drinnen. Apropos Briefe, weil ich vorhin von meinem Onkel und von seinen paar Briefe im Jahr erzählt habe, 2-3 Mal in den ersten paar Jahren hat mein Onkel mir in diesen Briefen auch 100 Schilling reingegeben, mit dem Foto und so weiter, hat er mir geschickt. Und wenn ich aufgemacht habe, 100 Schilling, waren damals, glaube ich, so muss jetzt kurze Pause machen, tut mir leid.
Wir machen eine Pause.
Ja.
Nach einer Pause von 2 Minuten setzen wir das Interview mit Ali Gedik nun wieder fort. Wir haben zuletzt über Briefe vom Onkel gesprochen, mit Postkarten, 100 Schilling drinnen. Wie ging es weiter?
Ja, eigentlich war ich bei dem Thema in den ersten Jahren, diese alles zu vermissen, alles ist fremd und eben, dann habe ich den Brief vom Onkel mit dem 100 Schilling. Diese 100 Schilling habe ich dann gewechselt und mit meinen Schulfreunden haben wir innerhalb 2 Tagen alles verbraucht. Wir haben Kebab gegessen. Es gab ein paar Raucher in der Gruppe, haben wir auch 1 oder 2 Packen Zigaretten gekauft und so weiter. Gut, in den ersten Jahren natürlich diese Sehnsucht, diese fremd zu sein, diese unsicher zu sein. Und das sehr stark spürbar, gab es natürlich auch die Versuche, wie halte ich den Kontakt zu meiner hinterlassenen Familie, Freunde und so weiter. Es gab halt in den 70er, Anfang 80er Jahren 3 Methoden, ja, wie wir diesen Dialog so quasi aufrecht gehalten haben. Das eine war, übliche klassische Briefdialog, ja. Ich schicke einen Brief, der dauert, keine Ahnung, 10 Tage, 2 Wochen und dann noch einmal 2-3 Wochen die Antwort. Also ein Briefverkehr im Monat einmal, ja. Und dann gab's also bei den Briefen gab es auch eine Geschichte, dass ein Österreich ist auf heißt auf Türkisch Austria. Austria. Und Australien heißt Australia. Also Austria, Australia. Ja, das ist ähnlich. Und einmal haben meine Eltern auf einem Brief nicht Austria, sondern Australia geschrieben. Und ich habe den Brief, glaube ich, nach 3 Monaten bekommen, weil der Brief zuerst nach Australien gegangen ist. Und der Brief war voll mit Stempeln und voll mit Ein- und Ausgänge und so weiter und so fort. Zweite Dialogform war telefonieren, aber nicht, dass wir im Dorf, nicht, dass wir in der Familie, nicht, dass wir, dass viele eine Telefonverbindung hatten, sondern damals war es so, dass wirklich einzelne Familien nur in der Stadt, nicht im Dorf, in der Stadt eine Festnetz hatten. Und wir hatten einen Verwandten, der auch ein Festnetztelefon hatte. Und wenn wir mit den Briefen genau geschrieben haben, lieber Papa, liebe Mama, in 4 Wochen nehme ich mir Zeit, sage ich, in 4, 5 Wochen am Sonntag rufe ich euch an, bitte seid in der Stadt und bei Kivre Mehmet in Pazarcık. Weil sie müssen vom Dorf in die Stadt fahren und dort auf meinen Anruf warten. So, wie haben wir telefoniert? Wir sind nach Bregenz gegangen, nach Hauptpostamt, waren jeden Sonntag im Schnitt immer so um die 50 Männer aus der Türkei, die dort beim Schalter eine Telefonnummer angegeben haben aus 3 Ziffern. Kein Vorwahl von nichts. Nur 3 Ziffern, 240. Und dann sage ich zu diesem Nummer, diese Nummer ist in Pazarcık. So. Und dann fragt er mich, na, was ist der Provinz? Also das ist Bezirk. Was ist der Provinz? Maraş. Okay, gut, alles wird notiert. Dann warte ich im Schnitt mindestens 5 Stunden, bis diese Verbindung von Bregenz nach Wien, von Wien nach Ankara, von Ankara nach Provinzhauptstadt Maraş geht, so mit diesem alten Telefon, mit dem so war, dass man so reinsteckt und die Kabeln und hin und her. Und in Maraş, in Provinzhauptstadt, verbindet man so Pazarcık zu diesem Festnetz. Dann läutet es. Dann heben sie ab. Dann geht die Rückmeldung natürlich schnell. Und dann ruft der am Schalter in Bregenz sitzt, ruft an die Menge, sagt, Gedik, oh, ich bin's, Nummer 8, Nummer 9, Telefonzelle. Ich gehe rein, auf der anderen Seite ist Mutter oder der Vater und wir beginnen zu sprechen. Machst du einen kleinen Fehler, passiert ein kleines technisches Problem. Oder du sagst, weil damals sind die Telefonate auch zensuriert worden. Wegen Kurdisch, ja. Einmal habe ich mit meiner Mutter Kurdisch gesprochen, weil sie nicht alles versteht. Und es ist auf der Stelle unterbrochen worden, abgebrochen worden. Und dann ist man so vorsichtig, da hat man so Angst, dass man nichts berührt und alles. Dann hast du halt 5 Stunden umsonst gewartet. Und es war auch nicht billig. Und das war zweiter Dialog, was natürlich ein Luxus war, teuer war. Die Verbindung war immer schwer und so weiter. Und die dritte Methode war, dass wir irgendwann einmal Ende 70er Jahren, Anfang 80er Jahren die Kassetten entdeckt haben. Dass wir die Tonkassetten in den Rekorder reingegeben haben, draufgesprochen haben. Und das war auch so eine eigene Zeremonie. Mein Cousin, mein Onkel und ich, wir haben ausgemacht immer, okay, am Sonntag um so viel Uhr kommen wir zusammen, In dem Zimmer, wo wir wohnen, sind die anderen nicht da, sind spazieren gegangen und so weiter. Wir setzen hin und fangen an, die Kassette zu fühlen. Und dann kommt irgendwie eine Stelle, ich weine, weil ich die Mutter gerade begrüße. Dann drücken wir auf die Pause, so wie jetzt, ja. Und dann so quasi diese Traurigkeit wird dann wieder so hoch und dann wieder ist die Stimmung, dann beginnen wir wieder. So haben wir immer die Kassetten gefüllt oder aufgenommen. Und dasselbe ist auch im Dorf passiert, wenn die Eltern uns eine Kassette geschickt haben. Das war wie ein Dorffest, ja, wie eine kleine Hochzeit, dass alle sich gesammelt haben. Oh, wir schicken heute eine Kassette dem Ali oder den beiden Alis. Und da kommen so viele Menschen zusammen. Im Hintergrund die Tante und die Nachbarin schreit und Ali sagt, nächstes Mal, wenn du kommst, bring mir, keine Ahnung, ein Kopftuch oder sonst irgendwas oder, keine Ahnung, eine Schuhe und so weiter. Immer so ein Gaudi eigentlich. Und bei denen passierte immer auch dasselbe, wenn meine Mutter begonnen hat, Ali, Ali, ich vermisse dich, alles auf Kurdisch. Vor kurzem habe ich wegen der Eva noch einmal meine Kassetten anhören müssen oder wollen. Und dass meine Mutter an einer Stelle gesagt hat, ach, es wäre so schön, wenn ich mit dir nur Kurdisch sprechen würde. Oder wenn du mit mir, weil sie spricht automatisch immer Kurdisch, wenn du mit mir nur Kurdisch sprechen würdest. Ich habe zwar manchmal Kurdisch gesprochen, aber dann habe ich halt nicht gekonnt und dann bin ich auf Türkisch umgestiegen. Ja, und das waren halt die Jahre, wo eben die schwere Arbeit, Sehnsucht, Traurigkeit und irgendwie alles so in einem war, ja. Mein erster Urlaub zu Hause war 1978. Sind wir im Juli, mein Onkel, ich und mein Cousin sind wir mit dem Flugzeug zum ersten Mal 1978 bin ich geflogen von Zürich nach Ankara, Direktflug. Und es war auch natürlich ein Erlebnis, ja. Aber meine erste Ankommen am Flughafen kann ich mich so gut erinnern, dass Sehnsucht nach Sprache, Türkisch zu hören, überall, ja, türkische Musik zu hören oder überhaupt da zu sein, so unter Gleichen, ja. Und diese Sehnsucht habe ich schon am Flughafen begegnet, indem ich fast die Polizisten umarmen wollte, ja. Also hat mir so eine Freude gemacht, wieder so quasi zu Hause sein, ja. Und dann sind wir noch einmal 24 Stunden mit dem Bus nach Hause gefahren und. Und ich kann mich natürlich an den ersten Urlaub im Dorf gut erinnern, dass die Freunde gekommen sind, dass wir Bier trinken gegangen sind. So quasi, er hat jetzt Geld, wir können uns Bier leisten. Wir sind gemeinsam in die Stadt gefahren vom Dorf, Kebab zu essen. Und sie haben mich wahnsinnig vermisst. Und da waren natürlich eine Frage nach der andere. Erzählen, wie ist es in Österreich? Beziehungsweise viele haben immer gesagt, wie ist es in Deutschland? Ich habe gesagt, nein, das ist nicht Deutschland, das ist Österreich. Na, das ist eh egal, Deutschland, Europa ist Deutschland, ja. Das war immer so Almania. Und wir waren die Almanjö, also so quasi die Deutschländer, ja. Auch wenn aus Frankreich, Dänemark, Holland, Österreich, wurscht. Wir waren Deutschländer in der Türkei. Neugier war so groß, naja. Was ist ihr? Wie arbeitet ihr? Wie schauen die Menschen aus? Die blonde Frauen oder das und jene, überhaupt blonde Menschen, weil wir kaum blonde Menschen im Dorf gesehen haben als Kinder und so weiter. Und immer eben diese Fragen und Fragen und Fragen und natürlich auch erzählen und erzählen und erzählen und ja, Geld verdienen. Und wenn sie gehört haben, dass wir 5.000-6.000 Schilling im Monat verdienen, boah, viel Geld und so weiter. Ja, und das waren halt die die ersten, ja, also bis 93 war ich dann im Vorarlberg und 93 kam ich nach Wien.
Das war der zweite Teil dieses Gesprächs. Aufgrund der Länge gibt es dieses Mal mehrere Episoden dazu. Bald wird der nächste Teil veröffentlicht. Radio Anekdota ist ein Projekt von Alexandra Trostowska und Antonia Zwittich. Zu erreichen unter der Mail kontakt@radioanekdota.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.